Sind diese invasiven Arten dann besser?
Ach, ich will nicht sagen besser. Natürlich, irgendwie hat jeder Nützling seine Qualitäten. Sie sind vielleicht in dem Moment stärker oder sowas und würden die Einheimischen verdrängen. Das ist halt die Gefahr. Die Einheimischen schaffen auch sehr viel, aber wenn da so ein starker Konkurrent ist, dann verliert vielleicht am Ende irgendwie irgendeiner mal. Und das ist natürlich dann nicht so angenehm. Ja, ich sag mal so, im Privatgarten ist das sehr oft so, dass die Leute viel lesen und wenn sie dann zum Beispiel Marienkäfer lesen, dann nehmen die gleich den Marienkäfer, weil der einfach bekannt
ist. Okay, aber ich bin jetzt der Galabauer und will ja als Experte beim Kunden auftreten.
Ja.
Und will mich dann darum, um das Problem des Kunden natürlich gerne kümmern.
Und schnell, also du sagst, Effizienz ist wichtig, aber das ist ja gerade, warum...
Hier wird gerade das Gewächshaus getestet von Leuten.
Ja. Das könnte jetzt Baba knallen, die Leute.
Es geht aber immer darum, dass man auch die Leute davon überzeugen muss, dass die ja jetzt nicht die Chemiekeule rausholen, um schnell einen Effekt zu haben, sondern den biologischen Weg gehen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Einstellungssache. Die Galabauer kennen ihre Kunden und viele Kunden äußern das ja auch, dass sie gerne einen biologischen Weg gehen möchten oder einen natürlichen Weg gehen möchten. Und dann weiß ja der Galabauer gleich Bescheid, dass er dann entsprechend Nützlinge einsetzen kann. Und bei den Blattlausbekämpfern hat er halt eine Auswahl zwischen 10 verschiedenen Nützlingen und er wird sich die einfachen holen und die gefräßigsten, sage ich mal, was wir dann auch vielleicht empfehlen würden. Er soll auf Chrysoperla gehen, also die Florfliegenlarve zum Beispiel, die ich sehr einfach ausbringen kann. Hat jemand mit dem Einkaufswagen, oder?
Die Deutsche Bahn fährt doch gar nicht. Die streiken doch eigentlich.
Hier sind die alle. Hier sind die.
Ja, genau.
Seid lieber unauffällig. Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir waren dieses Mal auf der IPM. Wir wurden nämlich von der IPM eingeladen, da einen Podcast aufzunehmen und waren in einem Gewächshaus. Das werdet ihr auch hören. Aber bevor wir gleich dazu kommen, mit wem wir das Interview geführt haben und worum es ging, wollten wir uns mal vorstellen, oder Tobias?
Ja, auf jeden Fall. Es habt jetzt zuletzt so viele neue Zuhörende diesen Podcast und deswegen sollten wir, glaube ich, uns mal wieder vorstellen. So alle 50 Folgen kann man das mal machen, denke ich. Ja.
Genau. Ja, erzähl mal, wer bist du?
Genau. Ja, ich bin Tobias Schürmann. Ich bin verheiratet, 2 Kinder, wohne in Solingen, also zwischen Köln und Düsseldorf, da wo die Messer herkommen. Bin gelernter Baumschulgärtner, habe danach im Landschaftsbau gearbeitet, danach Landschaftsarchitektur in Essen studiert. Und ja, 2008 gab es keine Stellen als Bauleiter. Deswegen bin ich bei Dataflow gelandet und 2009 in den Vertrieb gewechselt. Und genau, da bin ich jetzt weiterhin und mache mit dir den Podcast, Thomas. Wer bist du denn eigentlich?
Genau. Ja, also wo ich hier angefangen habe bei Dataflow, das hat so irgendwie nicht lange gedauert, bis wir auf das Thema Podcast gekommen sind und festgestellt haben, dass das doch ein ganz cooles Projekt wäre. Warum bin ich hier bei Dataflow gelandet? Eigentlich eine ganz witzige Anekdote. Tobias saß so vor 16, 17 Jahren im Büro meiner Eltern und meine Mutter hat eigentlich so recht trocken gefragt, nachdem sie Tobias eingeladen hat zum Verkaufsgespräch. Also sie wollte nichts kaufen, aber sie wollte wissen, wie ihr Sohn denn das machen könnte, was er macht. Damals hätte ich mir das nicht vorstellen können.
Und da lief der junge Thomas einmal durch den Raum, guckte und ging weiter.
Ja, so in etwa. Oder ich stand irgendwie ein bisschen fehlplatziert daneben.
Ja, ich weiß nicht mehr so genau.
Naja, also ich habe selber auch eine Lehre gemacht zum Landschaftsgärtner. Die immer meinen Eltern gemacht, habe auch noch einen Bürokaufmann gemacht, habe einen Techniker gemacht in Essen, habe einige Jahre als Baustellenleiter, als Polier, dann später als Mann für alles im Büro gemacht. Da war ich zuletzt, und zwar 5 Jahre, bei einem kleinen Galabaubetrieb und habe quasi das ganze Backoffice gemacht. Das fing an mit die Firma digitale Aufstellen, das haben wir alles schon mit Dataflow Software gemacht und dann das Thema Marketing, sich um Marketing kümmern, Ausbildungsleitung machen und Gartenplanung.
Also alles, machen. Was so dazugehört, ne? Was man so halt macht. In so, alles, was so dazugehört in so einem
alles, was kleinen dazu Betrieb gehört.
Dann letztendlich.
Genau. Ja, und so wie es manchmal ist, also die besten Dinge passieren nicht geplant im Leben und so bin ich tatsächlich auch hier gelandet bei Dataflow und bereue keine Sekunde, denn da hat sich dann vor fast 3 Jahren eine Tür zugemacht und ich wollte nicht wieder in dieses Gartenplanungsthema rein, sondern geguckt, was kannst du jetzt am besten machen. Und da ich zu dir, Tobias, immer schon guten Draht hatte, hat sich das mega gut ergeben. Und ja, jetzt bin ich hier und bin auch im Vertrieb und habe auch mal ein kleines Gebiet in deinem Team.
Genau, richtig. Und ja, vor ein paar Jahren haben wir mal unseren Chefs, die sich unter Podcasts nichts vorstellen konnten, das Ganze in Form eines Podcasts gepitcht. Und so haben wir jetzt, ich glaube, das müsste jetzt die 50. Folge sein, oder? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich glaube ja.
Mhm. Wenn du das sagst, ich müsste jetzt selber gucken.
Also die, zumindest die ja, 50 aufgezeichnete, genau, ist jetzt nicht die 50. die wir jetzt rausbringen, aber die 50. die wir aufgenommen haben. Das definitiv.
Ja, ja, auf genau. Jeden Fall. Ja, aber wen hatten wir? Also es ging, wir hatten ja überlegt, was machen wir zur EPM? Es muss irgendwie was sein, was natürlich was mit Pflanzen zu tun hat. Also haben wir uns auch jemanden genommen, der was zu Pflanzen erzählen kann, aber in dem Falle nicht direkt über die Pflanzen, sondern über die Tiere, die mit den Pflanzen was zu tun haben. Wir haben nämlich was über Pflanzenschutz aufgenommen.
Genau, richtig. Und das Ganze halt bei der IPM-Messe und das, man denkt stellenweise, wir sitzen in so einem, ja, Schrebergarten bei der Deutschen Bahn. Ja.
Und das zum
also quasi beim Ulf ja? Soltau im Garten, genau. Nur bei ihm fuhren Züge oder bei uns. Nee, genau. Ja, aber Thomas, sag doch mal, wen haben wir interviewt?
Wir haben Ulrich Büsing interviewt. Das ist einer von 3 Geschäftsführern von der Firma Sauter & Stepper. Alle, die von euch mal Nützlinge verwendet haben, werden diesen Namen kennen und diese Firma. Und zwar stellen die halt Nützlinge her. Also alles, was man braucht, wenn man jetzt man nicht chemische Pflanzenschutzmittel benutzen möchte oder zum Beispiel Engerlinge mit Nematoden bekämpfen möchte oder vielleicht Blattläuse mit Marienkäfer oder. Da geht auch sehr, sehr tief in die Materie rein. Erzählt uns aber auch ganz viele schöne Anekdoten. Es geht zum Beispiel darum, um die Situation, wo die Firma fast vor dem Ende stand. Da geht es aber auch darum, wie die Firma so mit Fehlern umgeht, weil auch natürlich da viele Fehler passieren, ob es jetzt eigene Fehler sind oder die Fehler der Kunden, wie man da mit umgehen kann. Und auch es geht auch um die Geschichte der IPM tatsächlich, weil Ulrich selber, ja, da war ich laufen konnte ich ja schon, aber da war er schon auf der EPM.
Genau, da stand er schon auf der EPM und hat auch so erzählt, wie so die ersten Messen waren und doch, wie ich finde, ganz spannend. Deswegen würde ich sagen, ja. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja. Dann reden wir jetzt erstmal warm.
Genau.
Gar nicht nervös, ne?
Nein.
Gar nicht, null. Oder?
Ja, ich habe von all dem keine Ahnung. Ich kenne sowas nicht mit solchen. Wir haben Podcasts schon gemacht und zwar im Betrieb sind wir rumgelaufen. Und dann haben wir uns unterhalten und die war so begeistert von dem allen, was ich da gezeigt habe und sowas. Das ist stundenlang gewesen. Ne? Die waren den ganzen Samstagmorgen da.
Okay.
Und das war schon echt
Ja, wenn witzig. Sie hier zuhören, liebe Grüße an Heike Sikoni. Oder? Wer war das?
Ja, genau. Glaube ich schon. Ja.
Gartenradio genau. FM.
Ja, das war klasse. Die habe ich dann noch abgeholt und dann sind wir noch im Betrieb vorbeigefahren, also im Produktionsbetrieb und den habe ich hier von außen dann noch gezeigt und dann sind wir zum Betrieb weiter und dann haben wir die Nützlinge noch angeguckt und habe ich ihr das gezeigt und dann war sie immer ganz begeistert, wenn ich irgendwas ausgepackt habe und das ist angefangen rumzulaufen oder sowas, ne? Oder sind irgendwelche Sachen geschlüpft oder so, das war natürlich dann schon so ein kleines Highlight für sie, ne? Weil sie es sonst nicht so zu sehen bekommt. Ne?
War so wie bei uns, wie bei Bruns. Ne? Als wir bei Bruns waren, hatten wir das auch. Da
Pflanzenbruns?
Genau. Hat er
In Ammerland dann.
Genau, in Ammerland hat er Jan Gerdens rumgeführt. Das waren so 4 Stunden, glaube ich, gefühlt, oder? War lange, aber war total spannend.
Ja.
Und dann hat man das auch mal alles gesehen und dann kann man auch viel besser Bezug nehmen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und der Bruns, der ist ja so riesengroß. Das ist ja Wahnsinn, ne?
Ja.
Ist ja echt, das ist schon wirklich interessant. Also.
Sind wir eigentlich beim Du oder beim Sie?
Ja, beim Du auf jeden Fall.
Okay, gut.
Ich habe mich ja an diese Instagram-Zeit und sowas alles mittlerweile gewöhnt. Da geht das halt ein bisschen anders zu.
Okay.
Sehr gut. Und ich habe 2 Kinder im Alter von 21 und 15 Jahren. Da lernt man viel.
Haben wir das auch geklärt?
Ja.
Das ist so gut.
Ja,
aber das macht es einfacher.
Auf jeden Fall. Finde ich sehr gut.
Klar, kein Problem.
Genau, wir sitzen ja hier gerade in der bei der IPM, wie man vielleicht hört. Im Hintergrund ein bisschen Messetrubel. Freuen uns total, dass wir es hier aufzeichnen dürfen. Sitzen in so einem schönen kleinen Gewächshaus. Sehr gemütlich, mit echt guter Technik. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also da mal Kompliment auf jeden Fall. Und ja, freuen uns total, dass wir den Ulrich Büsing, also Uli, sag ich jetzt mal,
ja, alles hier klar.
Zu Gast haben, dass du bereit erklärst, bis vom Messestand runterzukommen, die kostbare Vertriebszeit jetzt mit uns verbringst. Also von daher erstmal vielen Dank dafür.
Ja, gerne, kein Problem.
Genau, und so wie du gesagt hast, heute war ja auch ordentlich was los, hattest du uns schon gesagt. Also hört man natürlich auch gerne, wie sich so eine Messe entwickelt. Und da wird es heute auch drum gehen. Es geht ja einmal um, sag ich mal, um die IPM, weil du schon sehr, sehr viele Jahre Erfahrung von der IPM hast. Und aber dachten wir, das passt super zum Thema hier mit der IPM, dass die IPM uns eingeladen hat, einen Podcast hier aufzunehmen, dass wir mal über Pflanzenschutz sprechen.
So. Genau, gerade auch Pflanzenschutz im Gartenlandschaftsbau ist ja auch so ein Thema für sich. Was darf ich da eigentlich machen oder welche Möglichkeiten gibt es? Und da sind wir auch froh, dass wir dann auch auf deine Erfahrungen zurückgreifen dürfen und auch ja, deine Firma sozusagen mal vorstellen, was ihr so gemacht. Aber vielleicht erstmal stellst du dich einmal kurz vor.
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Ulrich Büsing und arbeite im biologischen Pflanzenschutz. Bin eigentlich von Grund auf Gärtner, habe also eine Ausbildung gemacht. Das ist jetzt schon lange, lange, lange her und da war der biologische Pflanzenschutz noch gar nicht so aktuell. Ich habe also noch viel mit chemischem Pflanzenschutz mitgemacht und habe mich darum auch bemüht, in einen anderen Bereich zu kommen, weil das hat mir damals schon nicht gefallen und diese nächtlichen Zeiten, wo wir gespritzt haben und so, also wirklich in der Nacht und dann in voller Montur mit ja. Gummistiefel und Gummianzug und sowas. Und
habe ich auch durch.
Es ist schon relativ hart und teilweise auch bei den Hitzen und sowas dann zu arbeiten, dass einem das Wasser an den Stiefeln steht. Und
ich darf jetzt nicht sagen, dass ich das ohne gemacht habe. Habe ich nicht. Wir gehen
weiter. Okay, das wird man vielleicht gesundheitlich später dann nochmal merken. Ich hoffe es nicht, aber das war ein Grund, warum ich da so ein bisschen umgeschwenkt bin. Und das hat mich sehr interessiert und dann habe ich viele Jahre im Ausland gearbeitet und von Neuseeland, Australien und Amerika, England, Dänemark, also immer einen Gartenbau betrieben und bin immer dichter zusammengekommen mit diesem biologischen Pflanzenschutz und es hat mich immer mehr interessiert und dann kam die Gartenbautechnikerschule. Und
war denn das Ausland da schon weiter in dem Bereich oder?
Nee, das war nicht unbedingt weiter, aber die Entwicklung dazu, ich habe ja viel mitgemacht, ich bin zum Beispiel in Neuseeland, da war das also völlig viel weiter zurück eigentlich, ne? Das war noch viel schlimmer dort, ne? Und da war das mit der teilweise mit der Expertise, wo man da hingefahren ist und ich habe also im Gartenbaubetrieb, Zierpflanzenbaubetrieb dort gearbeitet, im größten in Neuseeland. Da habe ich dann gestaunt, was die eigentlich für Probleme haben, ne? Das war irgendwie so, dass die da teilweise diese Schädlinge manchmal gar nicht gekannt haben und mich hat das ja sehr interessiert und begeistert und deswegen wusste ich da manches und das hat mich dann immer weiter fortgebracht, dass ich irgendwie das auch auf andere Art und Weise lösen möchte und so hat sich das dann entwickelt und dann kam die Gartenbautechnikerzeit und da habe ich auch Arbeiten darüber geschrieben und dann wollte ich wahnsinnig gerne in diesen Nützlingsbereich auch rein. Nur, es gab keine Betriebe, die das machen, ne? Weil das war ja einfach noch nicht weit genug entwickelt und es gab in Deutschland gerade mal 2 Betriebe, glaube ich, die das gemacht haben. Da habe ich mich auch beworben, aber keine Chance.
Okay.
Zur damaligen Zeit, ja. Weil die alle auch noch sehr, sehr klein waren. Und dann habe ich halt noch im Gartenbau weitergearbeitet und verschiedene Sachen gemacht. Und dann kam irgendwann eines Tages der Anruf von der Firma Sauter & Stepper in Süddeutschland. Und die wollten irgendwie jemand haben. Das haben die durch einen Berater, mit dem ich zusammen, eine damalige Beraterin, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin, haben die das erfahren, dass ich da Interesse habe. Und dann haben die angerufen und dann sind wir zusammengekommen. Und das hat ganz kurze Zeit gedauert, da war ich da.
Wann war das?
Das war 1992.
Ah, krass. 91.
Okay. Wie alt warst du damals?
Da war ich gerade mal 24 und dann haben wir da halt dann zusammengearbeitet.
Und die Geschäftsführung, in welchem Alter waren die damals?
Die waren der eine war 3 Jahre älter, der andere 4 Jahre älter. Und es war aber ein Beginn, wo also die waren beide noch sehr jung und sehr kleinen Betrieb, wir haben gerade mal 2 Nützlinge mehr oder minder gezüchtet und es ist ja von der Geschichte her so, dass die Nützlinge in den Betrieben überhaupt nicht bekannt waren. Ne? Und das musste erstmal etabliert werden und da sind wir in ganz kleinen Betrieben angefangen in Süddeutschland, haben da praktisch mehr oder minder die Nützlinge teilweise sogar selber hingefahren, um die auszubringen, um auch die Gärtner überhaupt mal mitzunehmen. Das kannte keiner, ne? Und das wollte auch keiner so richtig eingehen, das Risiko, und hatten alle Angst. Und dann hieß es, ja, dann bringt uns mal die Nützlinge, wir versuchen was. Und meine...
Also fast missionarisch unterwegs, oder?
Zu damaligen Zeiten, ja. Und es war auch in den ersten Jahren so, dass die Leute, die das gehört haben von uns, was wir machen, die haben alle gesagt, ihr seid ja bekloppt. Ne? Wie könnt ihr sowas machen? Das hat keine Zukunft. Ne? Das war wirklich so. Und heute können wir sagen, wir haben was anderes bewiesen. Ne?
Auch wir im Galabau merken das. Also finde ich schon, dass auch das Thema im Galabau größer wird, gerade weil die Leute weiter weggehen von der Chemie, die man einsetzt. Und wie siehst du denn da diese Stimmung bei den Galabauern? Ist das noch so ähnlich?
Ja, ich sag mal, es gibt andere Bereiche, wo der Einsatz größer ist. Der Galabau, der ist natürlich wesentlich später gekommen, aber durch die Möglichkeit, mit zum Beispiel Nematoden gegen Dickmaulrüssler zu arbeiten, was ja ein ganz großes Thema ist, hat sich das auch dort eingebracht. Und da muss man sagen, der Galabau, der arbeitet ja sehr nah am Endverbraucher, also Gärten erstellen. Und da ist das Thema natürlich mittlerweile auch ein großes, dass man gerne chemiefreien Garten haben möchte und entsprechend schon den Garten anbaut und anlegt und solche Sachen und solche Dinge mit bedenken.
Welche Produkte gibt's denn für den Galabauer bei euch?
Der Galabauer, der kann sehr viel mit Nematoden arbeiten, der kann aber auch an vielen Pflanzen mit Marienkäfern arbeiten, mit Schwebfliegen, mit Raubmilben, das ist alles möglich. Es unterscheidet sich noch so ein bisschen zum Profigartenbau, wo man im Freiland noch ein bisschen zögert, außer in den Baumschulen, da wird ja auch sehr viel mit Nematoden gearbeitet, mittlerweile schon hektarweise, aber alle anderen Sachen, das ist, ich sag einfach mal, im Aufbau und wird teilweise schon ganz gut genutzt. Das geht dann ja auch gleich weiter in den Privatgartenbereich, weil wir haben auch viele, viele Privatgärtner, die in dem Bereich gerne Nützlinge einsetzen wollen und da dann für ihre teilweise Einzelpflanzen Nützlinge kaufen. Wenn sie Rosen im Garten haben und dann Blattläuse dran, dann können sie ja sehr gut Nützlinge einsetzen und das wird gemacht. Und wenn ich mal an das Jahr 2020 denke, 2021, wo wir Corona hatten, wir hatten ein Jahr, wir wussten eigentlich gar nicht mehr, wo wir anfangen sollten. Ne? Das war...
Weil die privaten Leute bei euch angefragt haben?
Ja. Alle über den Webshop gekommen. Wir hatten den Eindruck, dass ganz viele Leute zu Hause gesessen haben, gebunden waren und dann in den Netzen rumgesucht haben. Und dann sind sie halt auch im Garten rausgegangen und haben Blattläuse gesehen. Und denkt man halt, was kann man da nicht gegen machen? Und dann haben die gesucht im Netz. Und dann haben die die schönen Atalia-Marienkäfer gesehen. Mhm. Und dann haben die das gekauft. Und ja, ich habe manchmal gedacht, da sind auch welche im Garten, die sonst eigentlich nicht so im Garten sind. So war das, glaube ich, auch. Aber das war also sowas, wir sind richtig überrannt worden. Ne? Das war schon heftigst.
Und womit seid ihr denn gestartet, jetzt mal ursprünglich? Waren ja, das denn Nematoden dann eher?
Nee, oder? Die Nematoden nicht. Das war so, dass wir mit 2 Nützlingen gestartet sind. In den 80er Jahren, das ist also in 86 losgegangen, da war ich noch nicht dabei, da waren meine Kollegen, Herr Sauter und Herr Stepper waren dabei, die sind in der Uni in Weihenstephan schon angefangen und mit dem Professor Frenz und haben da Nützlinge gezüchtet und haben das langsam aufgebaut und die 2 Nützlinge waren die ersten und es gab ja auch nicht viel mehr Nützlinge, die man einsetzen konnte. Und das waren die Phytosylos, Raubmilben, die man gegen Spinnmilben einsetzt und dann eben die Encasia, Schlupfwespen, die man gegen weiße Fliegen einsetzt. Und das wurde dann eben auch für die Gartenbaubetriebe, gerade für die Gemüsebaubetriebe gezüchtet und oder herangezogen, muss man ja sagen, und dann eben entsprechend eingesetzt. Das hat auch noch viele Schlappen gegeben, muss man sagen, aber es war auch teilweise erfolgreich. Man hat eben dran arbeiten müssen und hat das weiterentwickelt und richtige Strategien entwickelt, wie man da einsetzt. Und Wir haben auch sehr viel Unterstützung und Hilfe bekommen, wenn ich mal an die LFP, Landesanstalt für Pflanzenschutz in Stuttgart denke, Herr Dr. Albert oder Harald Schneller, die da alle auch mitgeholfen haben und Auswertungen gemacht haben und das Ganze mit aufgebaut haben, praktische Versuche gemacht haben, richtig pragmatisch war das Ganze. Ne? Also ganz tolle Sache und hat sich das immer weiterentwickelt und die sind halt einfach jedes Jahr gewachsen.
Also Thema Wissenschaft ist für euch mega, mega essentiell und wichtig, dass das Fakten mal seht, auch ausgewertet wird, wo ihr euch hinentwickelt, wo ihr welchen Fokus drauf lenkt?
Ja, das ist ganz wichtig gewesen, vor allen Dingen zur Anfangszeit, weil das ja keiner so richtig kannte und die Begleitung hat man gebraucht, war sehr hilfreich und das hat ja dazu beigetragen, dass das auch in den Gartenbaubetrieben etabliert werden konnte. Ne? Das war ja ganz wichtig, weil die Leute irgendwo diese Informationen haben mussten und da hat man diese pragmatische Hilfe bekommen und das war sehr, sehr gut.
Was war da so die größte Niederlage, die ihr habt erleiden müssen?
Niederlagen gibt's immer wieder, die gibt's auch heute noch. Nur sind die heute nicht mehr so entscheidend, weil das einfach Fehler sind, die gemacht werden von den Leuten, die es einsetzen oder sonstige Sachen reinspielen. Aber es hat natürlich in den Jahren Höhen und Tiefen gegeben. Eine Tiefe, da kann ich mich sehr gut dran entsinnen, weil die also auch für unseren Betrieb fast bedrohlich war, existenziell bedrohlich war. Das war die Zeit, wo die Neonicotinoide aufkamen, die Imidacloprid.
Dass du dich da verhaspeln musst, das ist gut.
Ja.
Wahnsinn, okay.
Und was? Ja.
Und das war was nochmal, sorry, genau?
Das sind Spritzmittel gewesen, die also weiße Fliegen bekämpft haben. Und damals war das so, dass viele dann schon Encasia eingesetzt haben. Die wurde vor allen Dingen auch in den Poinsettien, in den Weihnachtssternen eingesetzt. Mhm. Da gab es dann so ein ganzes Ablaufprogramm, da haben die Leute jede Woche ihre Encasien bekommen. Die wurden eingesetzt und die weißen Fliegen wurden bekämpft und es ging super gut. Und dann kam auf einmal der Zeitpunkt, wo das nicht mehr so richtig funktionierte. Und da hieß es von vielen Leuten, ihr habt eure Encasia überzüchtet.
Ja.
Und wir waren eigentlich wie vom Kopf gestoßen und wussten auch nicht so richtig Bescheid. Und dann hat man überlegt, was kann man machen. Und dann kam raus, dass wir auch eine fremde weiße Fliege drin haben, die Mimesia tabassi. Und dass die da auch zu beiträgt, dass eben die durch Encasia nicht mehr so bekämpft wird. Dann haben wir auch wieder Unterstützung bekommen, wissenschaftliche Unterstützung. Und dann hieß es auf einmal, wir machen jetzt Tests. Und dann war das damalige, heutige JKI und damalige Bundesamt für Pflanzenschutz, die uns da unterstützt haben. Die haben dann Tests gemacht und da kam dann irgendwann raus, dass die Encasia wirklich nicht mehr arbeitet, aber sie ist im Bestand. Bloß sie sitzt praktisch nur noch da und macht nichts mehr. Und das kam durch dieses Mittel, durch diesen Wirkstoff. Na, der hat die total gehemmt und dann, mehr oder minder rausgekommen. Da hat man weitere Tests gemacht und sogar festgestellt, dass die Encasia ohne diese Mittel sogar die Bimesia parasitiert. Und von dem Zeitpunkt auf an ging es dann wieder aufwärts. Ne? Da haben die Leute wieder dran geglaubt und wir sind froh gewesen, dass wir diese Unterstützung hatten und viele Projekte sind da gelaufen. Frau Dr. Ellen Richter vom Pflanzenschutzamt Bonn damals hat damit geholfen und die Versuche gemacht. Und da sind ganz tolle Sachen rausgekommen und hat uns bestätigt. Und so ging das weiter, ne? Dass immer mehr Nützlinge etabliert werden konnten und wir uns aus dieser Krise mehr oder minder wieder rausarbeiten konnten. Und ich hatte damals auch Angst. Ich war ja auch im Betrieb mit eingestiegen dann zwischenzeitlich. Und
als Geschäftsführer schon?
Damals als Geschäftsführer dann, ja. Und habe dann wirklich auch Angst gehabt, genau die Ängste, die jeder junge Start-Upper hat oder so, was man das so schön nennt und Existenzängste. Aber die Zeit haben wir durchgestanden und von da auf ging das eigentlich immer aufwärts. Ja, man hat immer irgendwie irgendwelche Tiefen oder sowas, ne? Das hängt mit dem Gartenbau ganz eng zusammen, aber das war schon so eine Krise, wo ich einfach auch Angst hatte und die anderen auch.
Aber dann ist man ja dadurch, dass man jetzt so dann die entsprechenden Vorgaben oder die Auswertungen gefahren hat, ja dann auch gestärkt eigentlich bei rausgegangen, wo man wusste, okay, eigentlich geht's für mehr, aber das eine Mittel hemmt das Ganze, oder? Also
ja, das war dann ein ganz großer Aufhänger mit diesen Hemmnissen und wir haben ja immer so eine Tagung bei uns im Hause, da kommen dann die ganzen Berater aus Deutschland zusammen und auch viele Gärtner, also praktische Leute und Berater. Und das war hochinteressant, was die alles für Berichte gebracht haben, was dann plötzlich rauskam, wie viel Prozent von diesem Imidacloprid auf den Pflanzen war, was die da, wie gespritzt wurde, wie das teilweise auch wirklich auch übertrieben wurde nach dem Motto, viel hilft viel, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Na, wir müssen mit bestimmten Prozentzahlen arbeiten mit den Wirkstoffen. Und da hat man dann plötzlich festgestellt, dass man teilweise, muss es jetzt ein bisschen lügen, 30 oder 40-fache Mengen auf den Pflanzen hatte. Ne? Blattbeprobungen wurden da gemacht. Also das waren schon heftige Zahlen, ne? Die da rausgekommen sind. Okay, der Gärtner ist auch in Not, der hat ein Problem, weiße Fliege in Masse und eingeführt aus einem anderen Land und er muss irgendwie bekämpfen, er will seine Pflanzen auch kaufen. Da heißt dann, wir spritzen viel und noch mehr und machen noch mal was und das addiert sich dann halt. Ne? Das ist echt ein Problem da, ne?
Würdest du sagen, dass die Pflanze stärker wird, wenn man halt nicht so arbeitet, sondern mehr mit Nützlingen arbeitet? Also jetzt nicht mit
Ganz klarer Fall, ne? Wenn Sie weniger Chemie einsetzen, dann erhalten Sie eine stärkere Pflanze. Die Pflanze wird durch Chemie auch geschwächt und ist empfindlicher und angreifbarer. Und das kommt dann alles zusammen. Wenn man das ausschließen kann, das ist natürlich schon eine wesentlich positivere Sache.
Wie ist bei euch die Fehlerkultur im Unternehmen? Also wenn Fehler passieren, wie geht ihr damit um?
Wenn Fehler passieren in der Produktion?
Mhm. Ja, zum Beispiel. Also wenn man feststellt, dass etwas nicht funktioniert, dass, wie gerade bei diesem Beispiel, wo ihr fast vor dem Ende wart.
Ja, okay, man muss halt dann innovativ sein und sich was überlegen. Man setzt sich zusammen und überlegt, was können wir machen. Wir haben damals viel diskutiert und man muss natürlich auch versuchen, irgendwo zu dem Punkt hinzukommen, woran kann es liegen oder sowas. Wir haben ja viele Zuchten mittlerweile in Betrieb. Ob das jetzt Encasia ist oder Amblyseius-Raupenmilben oder Florfliegen. Da muss man einfach immer wieder rangehen und das System verbessern und die Zuchten verbessern, damit gute Qualität rauskommt. Ja. Das muss man halt sehr oft besprechen und das muss man immer wieder angucken. Und
es wird gerade mega laut, ne? Sorry. Warum, was ist denn hier so laut?
Ich weiß auch nicht. Das ist der Wind, der ans Gewächshaus
knallt. Es sind leider keine Fans.
Ja. Genau. Ich kann mir das irgendwie noch so ganz schlecht vorstellen. Wie sieht denn eure Produktion eigentlich aus?
Ja, und so eine Züchtung. Also man kennt das jetzt so aus Pflanzenzüchtungen. Man hat irgendwelche Sorten, dann wird es immer verfeinert. Dann wird geguckt, welche sind halt mit den Eigenschaften, die man haben will. Und die werden dann wieder weiter gezüchtet, vermehrt.
Ja, genau. Das ist eigentlich so ein Kreislauf, den wir da anstreben. Und wenn ich mal an die Encasia denke, dann ist das so, dass wir also alles machen. Wir ziehen selber die Pflanzen dafür, worauf die gezogen werden. Ich möchte nicht immer von Züchten sprechen, weil wir genetisch oder sowas nichts machen. Mhm. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist schon sehr oft gefragt worden, auch wo wir unseren Neubau gemacht haben und das Ganze dann in den Gemeinderat ging und sowas. Und da war immer die Frage, und Genetik, und verändert ihr irgendwas und sowas, ne? Gentechnik und sowas. Und dann mussten wir immer erklären, dass wir das nicht machen, sondern dass wir nur Tiere haben, die auf normalem Wege weitergezogen werden und dass wir Pflanzen ziehen, bei den Encasien eben zum Beispiel Tabakpflanzen, die wir selber als Samen ziehen und dann wachsen lassen. Und die sind dann von kleinster Pflanze bis letztendlich teilweise zu 1,50 Meter, 1,60 Meter groß, haben Riesenblätter, Tabakblätter, und stehen in den Gewächshäusern und das geht immer alles so schön stufenweise, also sie werden immer höher, so steht alles in einem Gewächshaus und da werden dann diese Pflanzen gehegt und gepflegt und dann kommen irgendwann die weißen Fliegen drauf, also der Schädling, den haben wir auch.
Ihr züchtet ja auch dann die Schädlinge.
In dem Fall ja.
Züchten, sorry, aber ja, vermehrt.
Ja, ja. In dem Fall auch. Die weißen Fliegen haben wir da, die sind auf den Blättern drauf, auf diesen Tabakblättern und legen dann ihre Eier ab. Da kommen Larven raus, die Larven wachsen auf dem Blatt, bewegen sich auf dem Blatt, setzen sich dann irgendwann fest und dann ist dann der weitere Vorgang der, dass wir irgendwann die Encasia, also die Schlupfwespe, darauf bringen. Und die Schlupfwespe, die geht bei und sucht sich diese Larvenstadien auf und parasitiert die, also sticht die an, legt ein Ei in der Larve ab. Und dann entsteht anstelle von einer weißen Fliege eben eine neue Schlupfwespe. Und das kann man auch sehr gut sehen, weil diese weißen Fliegenlarven, die verfärben sich pechschwarz. also von weiß zu pechschwarz. Und dann kommt da eben irgendwann, öffnet die Schlupfwespe praktisch die durch so ein kreisrundes Loch, das beißt die in diese Puppe rein, öffnet sie das, dieses Puparium, und schlüpft raus, und dann ist die bereit, wieder neue weiße Fliegenlarven aufzusuchen und die zu parasitieren.
Habt ihr das dann mal irgendwie festgestellt? Weil jedenfalls wird sich da wahrscheinlich trotzdem in den Genen ja verändern, oder? Wenn ihr immer mehrere Generationen habt.
Ja, im Prinzip ist es so, dass man schon für Auffrischungen sorgt und aus der Natur eben entsprechend Material holt, was man wieder neu einbringt, um das aufzufrischen und frisch zu halten.
Du sprichst immer so richtig wie so wie eine Produktion, ne? Material.
Ja. Also es ist aber es sind ja dann auch, ja dann auch so ja, zu sehen, klar. Oder? Ich meine...
Aber wie siehst du
das? Sind ja Lebewesen, klar, aber...
Ja, es sind Lebewesen, aber man muss mal davon ausgehen, wenn ich zum Beispiel eine weiße Fliege umsetze, ich muss die ja dann auch von einer Pflanze zur anderen bringen. Das sind Vorgänge, die händisch geschehen, da gibt es keine Automatik. Und dann nehme ich die Pflanze und muss die schütteln und muss jetzt praktisch die Pflanze, die weißen Fliegen von Blatt A zur nächsten Pflanze Blatt B bringen. Und das passiert durch Abschütteln dann, ne? Und das muss man sich so vorstellen, dass man dann inmitten von einer weißen Fliegenwolke steht und auch ein paar verschluckt dann und sowas, ne? Kommt durchaus mal vor, und das ist schon so eine, war nicht immer so eine angenehme Arbeit, aber das ist kein Vorgang, der irgendwie automatisiert werden kann oder maschinell betrieben werden kann. Da ist richtig händische Arbeit gefragt und ein gutes Auge, damit die Blätter nicht überbelegt sind.
Also jetzt keine Strafarbeit, der sagt, du musst jetzt weiße Fliegen schütteln gehen. Also,
Strafarbeit wäre das vielleicht für einige, aber diejenigen, ja, die jetzt gerne mit Insekten arbeiten und da Spaß dran haben, die machen das schon gerne. Das bringt ja auch Spaß, ja, damit zu arbeiten, die rüberzubringen, und man ist ja nachher auch von Erfolg gekrönt, wenn man eine super gleichmäßige Verteilung hinbekommen hat und diese Schädlinge dann gleichmäßig auf den Blättern sitzen und man weiß, die legen jetzt wunderbar ihre Eier ab. Das kann man dann so sehen, wenn so Halbkreise auf den Blättern sind und dann so die Eier da abgelegt wurden und da dann die Larven rauskommen. Und das sind dann alles Vorgänge, wo dann sehr lange dauern. Ich glaube, das sind ungefähr so 160 Tage, dieser ganze Zyklus, der da entsteht. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass man das ja alles nacheinander da im Gewächshaus stehen hat. Und dass das Ganze dann je nach Entwicklungsgrad auch abgeteilt ist, also wieder verschiedene Abteile sind, wo die verschiedenen Entwicklungen sind. Erst die Pflanzen, dann die belegten Pflanzen mit der weißen Fliege, dann die Entwicklungsstadien, die reifen müssen, weil die weiße Fliege wird ja runtergebracht von der Pflanze, die Larven bleiben aber drauf. Dann werden die in ein anderes Gewächshaus getragen, damit die separiert werden. Und da geht die Entwicklung dann weiter und da kommt dann die Schlupfwespe irgendwann drauf.
Okay.
Das ist jetzt mal so ein Vorgang, wie das eigentlich geschieht, und das darf man sich gar nicht so einfach vorstellen, weil man muss sich auch mal überlegen, das Ganze mache ich ja unter klimatisch normalen Bedingungen. Das kann ich im Prinzip eigentlich nur durch Gewächshauslüftung steuern. Unsere Häuser sind alle mit Netzen versehen, dass da keine anderen Schädlinge reinkommen. Und wir haben eine Entlüftung, also mannshohe Ventilatoren, die praktisch auch den Luftaustausch mit betreiben, weil sie sonst gar nicht genug Luftaustausch hätten. Das würde viel zu warm da drin werden. Und wenn wir natürlich im Sommer dann mal 30 Grad haben, dann wird das in so einem Haus natürlich auch sehr heftig. Ja. Und dann fangen sofort an, die Zyklen sich auch zu verkürzen.
Okay.
Wachstum ist schneller, Zyklen werden kürzer. Da muss ich schneller ernten, und dafür, das ist das Auge, was wir haben, oder der sogenannte grüne Daumen, den wir haben, zu sehen, was eigentlich mit der Pflanze los ist, wie weit es ist und wann ich ernten kann. Und dann muss ich noch bedenken, dass alles, was dicht an den Heizungsrohren steht, eine viel schnellere Entwicklung hat und.
Ja. Total spannend finde ich das auch, wie so eine Produktion aussieht. Das müssen wir uns wahrscheinlich mal anschauen, dass man das mal richtig sieht. Ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, ich bin jetzt gerade Landschaftsbauer, mein Kunde kommt zu mir und sagt, hey, ich habe ganz viele Blattläuse, ich möchte aber nicht, dass gespritzt wird. Wie gehe ich jetzt als Galabauer vor? Klar, ich kann bei euch auf die Website gehen, nützlinge-shop.de, wenn ich es gerade lese. Und dann?
Ja, okay, dann ist, wenn es im Freiland ist oder so, sind das ganz normale Blattläuse, weil wir unterscheiden ja auch noch viele Arten.
Die können Galabau im Freiland. Also, es gibt welche, die machen Innenraum.
Klar. Ja, das sind aber, die ganzen verschiedenen Bereiche, ne? Büros, Indoor-Begrünung, Zierpflanzenbau. Gibt es ja viele verschiedene Sparten und dann.
Gehen wir mal vom Landschaftsgärtner aus, der beim Privatkunden im Garten Pflege macht und der Kunde spricht ihn drauf an und sagt, hey, ich habe keine Lust.
Ja, meine Rosen haben jetzt mega wieder Blattläuse.
Ja, genau. Das kommt sehr oft vor und dann setzen wir entsprechende Nützlinge ein und der Kunde erzählt uns ja, was er für ein Problem hat oder der Landschaftsgärtner erzählt er, was er für ein Problem hat und dann, wenn das dann Läuse sind, die zahlreich auftreten, dann kann er eben gerade im Freilandbereich Räuber einsetzen. Wir unterscheiden ja immer zwischen Räuber und Parasiten mehr oder minder, aber die Räuber, das sind natürlich voll die Fleißigen, die kennt jeder, die Marienkäfer zum Beispiel, ne? Siebenpunkt-Marienkäfer ist jedem Laien bekannt.
Weil heißt das auch ist Götterkäfer.
Kann sein, Götterkäfer, ja. Das Siebenpunkt-Marienkäfer, Götterkäfer, aber das sind auf jeden Fall die bekanntesten, die werden ja auch immer gerne auf Bildern gezeigt oder für Werbung genommen, ne? Weil der Marienkäfer, der strahlt ja irgendwie sowas
sieht
aus.
Schön aus.
Sieht wahnsinnig schön aus und da setzt man dann neben den Marienkäfer ein, aber man setzt keinen erwachsenen Marienkäfer ein in dem Moment, sondern eigentlich die Larve. Weil die Larve ist ja die gefräßige, die man auch versenden kann. Und das wird dann entsprechend als, sag ich mal, als 30er, 60er oder als 200er Einheit verkauft. Die sind dann auf Papierstreifen drauf und diese Papierstreifen, die kann ich dann rausnehmen und auf die Pflanze verteilen und dann fangen die sofort an zu fressen.
Okay. Und dann sage ich dem Kunden, du hast jetzt hier die Blattläuse, aber dafür kriegst du jetzt Larven von mir auf die Pflanze. Also da muss man doch schon viel Aufklärungsarbeit leisten, oder?
Ja, das war in den früheren Jahren wirklich so, dass wir sehr viel telefonische Auskunft, Beratungsauskunft geleistet haben und die Leute aufgeklärt haben und das hat sich aber mittlerweile auch geändert, weil man macht dann natürlich auch sehr viel übers Netz und wir haben da viel Informationen eingebracht und da kann man das nachlesen und der Kunde kann ja auch selber teilweise bestellen.
Und die Marienkäfer, verschwinden die dann wieder von allein oder habe ich dann die Marienkäferplage bei mir im Garten?
Nee, Marienkäferplage überhaupt nicht und außerdem ist es ja keine Plage, sondern es sind ja alles Glücksbringer und
Okay, gehen wir mal auf Schlupfwespen.
Aber bei den Marienkäfern kenne ich das schon, dass das ja das Thema mal war, dass es echt sehr, sehr viele gab.
Ja, die waren überall.
Genau.
Ja, aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Das darf man jetzt nicht verwechseln, weil wir haben einheimische Marienkäfer und wir haben eingeführte Marienkäfer, die eigentlich die Nützlingsfirmen nie verkaufen durften. Wir haben es auch nie gemacht. Und wenn ich jetzt an den asiatischen Marienkäfer denke, na, das war natürlich schon eine kleine Katastrophe. Der ist dann eingesetzt worden und da ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass er die Heimischen verdrängt. Und das ist dann ja leider auch gemacht worden. Der ist dann immer mehr aufgetaucht und hat sich dann im Freiland etabliert.
Ja.
Und dadurch ist es vorgekommen, dass eben sehr große Mengen dann zum Beispiel auch in Weinfeldern oder sowas aufgetreten sind und dann die Ernte auf Deutsch gesagt versaut haben, dadurch, dass die in die Presse mit reingekommen sind und sowas. Und er ist ja auch heute noch da und Also das ist jetzt so ein bisschen zwiespältig, wenn ich das sage, aber er ist im Prinzip eigentlich ein sehr gefräßiger Marienkäfer. Man darf ihn hier nicht aussetzen, aber er ist da, er hat sich etabliert und wenn er auftaucht, dann räumt er auf. Der räumt wirklich auf. Ne? Also ich habe das bei mir zu Hause erlebt, ich habe das jetzt vielleicht so, ich habe einen sehr grünen Garten und da steht auch eine Kirsche und da sind halt auch Läuse dran gewesen. Ich habe mir das angeguckt, beobachtet und das hat 3 Tage gedauert, da hatte ich Larven da drin, Marienkäferlarven, und habe festgestellt, dass das eben der asiatische Marienkäfer ist. Und ich kann sagen, eine Woche später nicht eine einzige Blattlaus mehr. Der hat alles weggeputzt, teilweise Blätter, die krümmen sich ja so, die rollen sich ja so auf, wenn da Blattläuse sind. Und der hat, da habe ich teilweise 5, 6 Larven auf einem Blatt gefunden. Und die haben gefressen wie verrückt, also das war alles weg nachher.
Sind diese invasiven Arten dann besser?
Ach, ich will nicht sagen besser. Natürlich, irgendwie hat jeder Nützling seine Qualitäten. Sie sind vielleicht in dem Moment stärker oder sowas und würden die Einheimischen verdrängen. Das ist halt die Gefahr. Die Einheimischen schaffen auch sehr viel, aber wenn da so ein starker Konkurrent ist, dann verliert vielleicht am Ende irgendwie irgendeiner mal. Und das ist natürlich dann nicht so angenehm.
Gibt es denn gegen jeden Schädling im, ich sag jetzt mal, im Hausgarten, gibt es gegen jeden einen Nützling? Also zum Beispiel jetzt so Buchsbaumzünsler oder sowas, den hat man ja auch verbreitet.
Ja, ja, der war ja relativ stark in den letzten Jahrzehnten, möchte ich mal fast sagen. Zumindest
so Trockenheit war und so weiter.
Ja, ja, der ist ja auch eingewandert und der Buchsbaumzünsler, der kann auch mit Nützlingen bekämpft werden. Aber das ist vielleicht nicht ganz so effektiv. Eine Bekämpfung findet statt, aber die ist nicht ganz so effektiv mit Nützlingen. Und da gibt es eben auch andere Präparate, also chemische Präparate auf Basis oder auf biologischer Basis. Zum Beispiel das BTI, das ist Bacillus thuringiensis israelensis. Das kann ich, will jetzt mal keine Markennamen nennen oder sowas, sondern einfach nur diesen Wirkstoff. Und der wird gespritzt auf den Blättern und die Raupe nimmt das letztendlich über das Blatt auf. Und das ist sehr, sehr wirksam. Ne? Diese Rezeptoren, die schließen am Darmtrakt an und dann geht im Darm gar nichts mehr, bricht alles zusammen. Das ist praktisch wie eine Sepsis. Und dann sind die mehr oder minder auch hinüber.
Aber ist das nicht auch ein Nützling? Eine Bakterium ist doch auch ein Lebewesen.
Ja, kann man so, ja klar, kann man auch so bezeichnen. Ja, wir verkaufen es ja auch im biologischen Pflanzenschutz. Ne? Das ist BDI wird ja in vielen Bereichen eingesetzt, also gerade gegen Buchsbaumzünsler oder Sie kennen das Problem der Rheinauen, wo dann zum Beispiel BTI ausgebracht wird, um Mückenbekämpfung zu machen. Ne? Sehr, sehr effektiv. Und was gibt es sonst noch? BTI gegen Trauermücken, ne? Trauermückenlarven. Das sind alles so Sachen, die eingesetzt werden.
Wie ist das so mit Wiesenschnaken? Wenn man so feuchte Rasenflächen hat, tauchen ja auch wieder mal öfter auf.
Sehr gutes Beispiel. Wiesenschnaken kann ja ein richtig heftiges Problem sein. Also manche Leute rufen uns dann an und sagen, sie haben diese tönchenförmigen Larven, die dann da auf den Steinen rumliegen, zu Tausenden. Und da kann man natürlich auch was machen. Gegen Wiesenschnaken kann man Nematoden einsetzen. Und die Nematoden, die werden durch Spritzung ausgebracht. Und dann dringen die in diese Körper ein und sondern da auch ein Bakterium ab. Und dieses Bakterium, das vermehrt sich bei bestimmten Temperaturen, je wärmer, je besser. Und zerstört praktisch auch den Körper von innen. Und der Körper, der zersetzt sich dann und dann entsteht ein Brei. Und in diesem Brei, davon ernährt sich dann die Nematode, vermehrt sich sogar in diesem Körper, in der Körperhülle oder in der übrig gebliebenen Hülle und dann auf einmal platzt die oder geht auf und dann kommen da Tausende von neuen Nematoden raus.
Die dann wieder die nächsten
nehmen. Die dann wieder die nächsten nehmen können, genau. Also das ist sehr, sehr effizient und Nematoden haben ja ein breites Spektrum mittlerweile eingenommen und ist auch eine ganz tolle Sache, wenn man das mal sieht, diejenigen, die das anbauen oder züchten oder sowas, das sind ja teilweise 80.000 oder 100.000 Liter Fermenter, wo die drin gezogen werden. Also das ist wirklich schon, das ist schon richtig, richtig technisiert, das Ganze. Ne?
Ich habe jetzt mal eine Frage, ich komme mal wieder zurück auf die Blattläuse, warum auch immer. Ja? Aber ich nehme es mir einfach als Beispiel, wer auf der Website das gesehen hatte einfach. Da gibt es jetzt mehrere Lösungen gegen Blattläuse. Woher weiß ich, welche die beste für mich ist? Also wir haben zum einen ja irgendwie sich jetzt Florfliegen, wir haben die Schlupfwespen. Woher weiß ich, was ist jetzt das Beste für mein, also ich bin wieder im Privatgarten mit dem Gehölz oder was mit den Blattläusen voll ist. Woher weiß ich jetzt, welches ist das Effektivste gegen diese Blattläuse?
Ja, ich sag mal so, im Privatgarten ist das sehr oft so, dass die Leute viel lesen und wenn sie dann zum Beispiel Marienkäfer lesen, dann nehmen die gleich den Marienkäfer, weil der einfach bekannt
ist. Okay, aber ich bin jetzt der Galabauer und will ja als Experte beim Kunden auftreten.
Ja.
Und will mich dann darum, um das Problem des Kunden natürlich gerne kümmern.
Und schnell, also du sagst, Effizienz ist wichtig, aber das ist ja gerade, warum...
Hier wird gerade das Gewächshaus getestet von Leuten.
Ja. Das könnte jetzt ein paar Mal knallen, die Leute.
Es geht aber immer darum, dass man auch die Leute davon überzeugen muss, dass die ja jetzt nicht die Chemiekeule rausholen, um schnell einen Effekt zu haben, sondern den biologischen Weg gehen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Einstellungssache. Die Galabauer kennen ihre Kunden und viele Kunden äußern das ja auch, dass sie gerne einen biologischen Weg gehen möchten oder einen natürlichen Weg gehen möchten. Und dann weiß ja der Galabauer gleich Bescheid, dass er dann entsprechend Nützlinge einsetzen kann und bei den Blattlausbekämpfern hat er halt eine Auswahl zwischen 10 verschiedenen Nützlingen und er wird sich die einfachen holen und die gefräßigsten, sage ich mal, was wir dann auch vielleicht empfehlen würden, er soll auf Chrysoperla gehen, also die Flohfliegenlarve zum Beispiel, die ich sehr einfach ausbringen kann, die ich entsprechend als Produkt bekommen kann, zum Beispiel in so einer Multizelle drin, wo ich die wunderbar gesteuert ausbringen kann, oder gesteuert sagt man glaube ich nicht, sondern entsprechend die Folie runterziehen kann, eine Folie ist das nicht, so ein Gewebeband okay. runterziehen kann und die dann wirklich stücklesweise ausbringen kann. Das ist natürlich okay. eine gute Sache. Ne?
Multizelle, ja. also das ist so eine Kapsel, also ein Paket ja. mit mehreren Kapseln.
Das ist eigentlich so eine Pappwabe und die ist vielleicht so 10x5 cm groß und
Tobias zeigt uns das gerade.
Das ist genau, das ist eine Multizelle da. Nee, einen Moment, das sind die Chrysokarte. Da unten ist sie da, ein Stückchen weiter drunter, da hinten, hintere, okay. diese Pappwabe.
Okay.
Und in dieser Pappwabe sind 500 Zellen drin und in jeder einzelnen Zelle sitzt eine Flohfliegenlarve. Und die ist da von uns eingebracht worden und das hat den Vorteil, weil wir haben bei Nützlingen ja auch einen Kannibalismus. Und wenn wir die jetzt alle zusammentun würden, dann würden sich die Brüder und Schwester alle gegenseitig killen. Das geht also sehr, sehr schnell.
Weihnachtsfest ist bei denen nicht so. Okay. Also wer bringt die da rein in diese Packung? Maschinen?
Das machen wir, das ist eine maschinelle Sache, ja.
Okay.
Das ist eine maschinelle Sache und das ist weiterentwickelt worden über Jahre und die MC ist schon ein Produkt, wo sehr gut angenommen wird und wo interessant ist und wo der Kunde eine Beziehung zu bekommen, weil es ja auch praktisch so eine Einzelzelle ist, sagen wir immer, wo die Chrysoperla drin ist und die hat Futter damit bei in der Zelle drin und kann sich dann unterwegs, wenn sie auf dem Wege zum Kunden ist, auch letztendlich weiter ernähren und überlebt das Ganze wunderbar und kommt dann meistens als zweites Larvenstadium an und ist richtig im gefräßigsten Stadium. Wird dann ausgebracht und dann legt die sofort los.
Welche Art und Weise ist denn die nachhaltigste, wenn ich jetzt als Galabauer im Garten Nützlinge fördern möchte mit also der größten Wirkung, ohne sie jetzt immer Problemlösung zu bekämpfen? Worüber sollte ich mir Gedanken machen, wenn ich eine Pflanzplanung mache, eine Gartengestaltung mache?
Ja, okay, wenn man eine Gartengestaltung macht, dann, das ist gar nicht so einfach, das zu erzählen, weil wo soll ich da anfangen? Mir geht es erstmal darum, dass man überhaupt mal einen Garten erschafft, wo einfach auch viel Grün ist und wo, also keine Steingärten oder sowas. Ne? Das ist eine Katastrophe, was da teilweise heutzutage zu sehen ist, was die Leute sich da anbauen lassen. Das ist manchmal... Also ich bin da kein Fan von und ich bin auch ein totaler Gegner. Ich mag auch die Gärtner nicht, die sowas machen, alle Galabauer und sowas, ne, weil ich das einfach völlig daneben finde. Wir brauchen einen Garten, wo wir blühende Pflanzen haben, Grünpflanzen haben, wo Tiere leben können und zwar nicht nur irgendwelche Tiere, sondern Bienen, Nützlinge, Marienkäfer, Ohrwürmer, all die Tiere, die dazu beitragen, dass dann Kreislauf entstehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig und da gehören Vögel dazu und Reptilien und ich habe zu Hause einen Garten, wir haben gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe eine Frau, die ist Baumschülerin, klar, die hat viel Ahnung von Pflanzen und so und die hat sehr naturnah angebaut und Sachen da reingebracht, die einfach auch in unsere Gärten reingehören, heimisch sind hier und da blüht jederzeit was und die Tiere, die können sich jederzeit ernähren. Das sind Sachen, die wieder beachtet werden sollten und wo einfach für gesorgt werden muss. Und dann habe ich ganz, ganz oft den Vorteil, dass ich gar nicht so viel machen muss, weil da erledigt sich sehr, sehr viel von selber.
Ja, ist jetzt nicht gerade gut für Ihr Geschäft, aber ich glaube, den Umsatz machen Sie mehr mit den Produktionsgartenbauern, oder?
Nee, auch mit den Privatgärtnern und weil da gibt es ja viele, die einfach Hilfen brauchen und manchmal hat man ja auch in solchen Gärten dann eine Pflanze, die ganz befallen ist, die man retten möchte und der man Hilfe zukommen lassen will.
Ja.
Also ich habe da keine Hemmung, sowas zu sagen, weil ich die Nützlingsförderung für sehr, sehr wichtig halte. Ich möchte auch gerne, dass Leute den Nützlingen eine Möglichkeit geben, dort bei sich im Garten überwintern zu können, weil das ist eine super Sache. Ne?
Also diese Insektenhotels und so weiter?
Insektenhotels, wenn man das dann richtig versteht, weil wir haben auch schon Insektenhotels in unser Programm aufgenommen und die verkauft. Das hatte dann zur Folge, dass die Leute sich ein Insektenhotel gekauft haben und dann gleichzeitig die Marienkäferlarven dazu und dann haben sie die Marienkäferlarven in die Hotels eingesetzt. Okay. Und das ist ja fatal.
Die müssen einfach wohnen, oder nicht?
Bitte?
Die müssen doch irgendwo wohnen.
Ja, die wollen aber in der Natur wohnen und gehen dann zum Überwintern in die Hotels und das ist Sinn und Zweck der Sache. Also es ist völlig missverstanden worden. Ja. Klar, das mussten wir dann auch aufklären, das haben wir auch versucht. Aber das hat dann dazu geführt, dass wir am Ende gesagt haben, wir verkaufen keine Insektenhotels mehr.
Wow.
Dann kam der Boom dazu, dass in jedem Baumarkt, in jedem, weiß der Teufel was, ob sie jetzt, egal in welchen Laden sie reingegangen sind, jeder hatte Insektenhotels im Angebot, zum Teil zu Preisen, wo ich echt gestaunt habe. Dann habe ich das mal ausprobiert und habe auch mal irgendwo welche gekauft und habe mit dem Garten hingehängt und dann habe ich festgestellt, 5 Jahre lang keine Belegung dieser Nisthöhlen oder dieser, wo so Löcher reingebohrt waren. Warum? Weil die alle behandelt waren, die Hölzer.
Ah ja, ah okay.
Die sind alle behandelt und, also jetzt sind nicht mehr alle behandelt, man kann unterscheiden, aber das war die große Gefahr, vor allen Dingen bei den Hölzern, die sehr, sehr preiswert waren. Das ist einfach Holz, was behandelt wird, das kann man teilweise sogar ein bisschen an der Farbe erkennen, ne, dass die da imprägniert wurden. Da geht 5 Jahre lang kein Insekt dran. Und nach 5 Jahren habe ich das erste belegte Häuschen dann gehabt. Ich habe mir zu Hause auch, um das zu beobachten zu können, ich bin das mit meinen Kindern dann immer durchgegangen. Was heißt durchgegangen? Wir haben uns sowas angeguckt und so. Ich habe ein Häuschen zu Hause von einer bestimmten Firma, die solche Kästen baut und da sind Glasröhren drin. Und dann haben wir zum Beispiel Mauerbienen bei uns im Garten und das sind ja wunderschöne Tiere und die gehören einfach mit dazu. Und wenn Kinder sowas beobachten können, also wir können diesen Glaskasten aufmachen, da werden im Frühjahr dann schon die Nester reingebaut, die bleiben das ganze Jahr drin. Und dann kann ich mir das in dem Glas angucken, was da passiert. Ich mache den Kasten auf, habe das Glas, da sind dann so mehrere Abstufungen drin und da wird ein Ei abgelegt. Das nächste, immer eine Schicht dazwischen gebaut mit Futterstoffen. Und wenn die Larven dann irgendwann schlüpfen, können die von diesen Futterstoffen leben. Und das Tolle bei der Mauerbiene ist, die legt ihre Eier so ab, dass das erste Ei als erstes schlüpft, das zweite als zweites, das dritte als drittes. Das ist Natur, das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja. Ganz toll. Und so kommen die nach und nach raus. Das erste ist immer meistens das Männchen. Und dann kommen die anderen raus, das sind dann die Weibchen. Und dann ist das... Also ganz tolle Regelung. Ne?
Okay.
Wie? Noch eine Frage noch zu dem ganzen Thema hätte ich. Und zwar wäre das, wenn ich das auch noch frage, das ist gut, sehr schön. wenn ich jetzt nicht so die Ahnung habe, welcher Schädling da ist. Also ich sage, okay, das sieht irgendwie, die Pflanze sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß aber jetzt nicht, was es ist.
Ja.
Helft dir da auch weiter? Oder?
Ja, klar. Also heutzutage ist ja mit der Fototechnik sehr viel möglich. Ich staune manchmal, wenn wir den Leuten sagen, schickt uns doch einfach mal ein Foto, dann können wir als erstes mal gucken. Da kommen teilweise Fotos an, da ist man aber echt von den Socken, wie die Leute das aufnehmen, also Makroaufnahmen oder Mikroaufnahmen. Und dann, ich denke dann immer, Herrschaftszeiten, wie machen die das? Ne? An der Pflanze und dann sehen wir die... Schädlinge da dran und die Schädlinge kann man ja oftmals an bestimmten Merkmalen eigentlich erkennen und oder was heißt an Merkmalen, wir können erkennen, was es ist und manchmal sind die so gut, die Aufnahmen, dass wir sogar die Arten erkennen können, ne? Das ist also, es gibt ja innerhalb einer Familie dann noch viele Arten, wo wir unterscheiden müssen und das ist schon ganz toll, was die Leute uns da schicken, da können wir es dran erkennen, wir geben den Kunden Bescheid und die können das entsprechende dann einsetzen oder sie schicken uns Material. Ich glaube, hier fährt gerade jemand mit dem Einkaufswagen, oder?
Die Deutsche Bahn fährt doch gar nicht. Die streiken doch eigentlich.
Hier sind die alle. Hier sind die.
Ja, genau.
Seid lieber unauffällig.
Ja, und die Leute schicken uns zum Teil auch Material zu und das kommt dann schön verpackt in so Kisten an und dann haben wir bei uns jemand, die das... durchguckt und die Frau Kraus und die ist da sehr spezifiziert und kennt sich haargenau aus und kann das dann bestimmen und dann können wir genau sagen, was die Leute einsetzen sollen.
Gibt es sowas wie einen Insektenkongress? Leute, die sich mit Insekten auskennen, wo man sich darüber austauscht? Wo tauscht du dich mit Leuten aus der ganzen Welt aus, wenn es um Nützlinge geht? Oder?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also was heißt das? Insektenkongress? Wir haben zum Beispiel die IBMA, wo wir selber auch Mitglied sind da treffen sich eigentlich nur Nützlingsproduzenten.
Okay.
Und das findet einmal jährlich in Basel in der Schweiz statt. Und das ist mittlerweile wahnsinnig stark gewachsen. Ich glaube, jetzt letztes Mal waren wir 1800 Fachbesucher dort. Und da findet wirklich ein hochgradiger Austausch bezüglich Nützlingen statt. Und das ist sehr, sehr gediehen. Ich weiß gar nicht, wie lange die, das muss ja schon über 10 Jahre oder sowas besteht das schon. Und also ist mal ganz klein angefangen. Da gibt es ein Global IBMA und dann gibt es Untergruppen. Das sind immer die National Groups. Und wir haben in Deutschland auch eine sehr große Gruppe mit den Österreichern zusammen. Und die treffen sich dann immer und da werden viele Sachen besprochen. Und wir kämpfen auch sehr stark, um uns da weiterzubringen und um alle, die gegen uns sind, auch mit ins Boot reinzuholen. Aber das ist keine leichte Sache.
Und sind wir in Deutschland global gesehen gut dabei? Wo stehen wir da? Oder wo steht ihr da? Seid ihr so einer der Größten?
Also der Verein ist der größte von den ganzen Deutschland, Österreich und der Nationale und von den Mitgliedern her.
Ja.
Und wir stehen schon relativ gut da und was den Einsatz betrifft, muss man sagen, wir waren in Deutschland schon sehr fortschrittlich und waren schon überall sehr führend in den Einsatzgebieten und gerade im Zierpflanzenbau, das muss man auch sagen, da sind wir sehr, sehr früh angefangen als diejenigen, die diesen, ich sag mal, immerwährenden Einsatz getätigt haben. Also sprich, nicht nur einmal einsetzen oder wenn man was entdeckt einsetzen, sondern vorbeugend, präventiv war immer unsere Devise. Und das haben viele Gärtner da mitgemacht. Wir haben heute Gärtner, die setzen einfach das ganze Jahr rund jede Woche ein. Jede Woche ihre Nützlinge ein. Das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht mehr so viel einsetzen muss. Aber, also was heißt nicht so viel? Nicht die Riesenmengen einsetzt, sondern weniger, aber dafür Kontinuität da reinbringt. Und das ist eigentlich die Strategie, die richtige ist. Damit kann ich das Ganze wirklich auf ein gutes Level bekommen.
Und welches Land ist so Vorreiter?
Och, welches Land ist eigentlich Vorreiter? Ich kann nicht so genau sagen, wer ist der Vorreiter. Zum Beispiel Dänemark macht sehr viel im Produktionsgartenbau und setzt Nützlinge ein und Frankreich macht sehr viel. Und
also doch mehr Europa, weniger Asien, oder?
In Asien kann ich es gar nicht. Nee, in Asien glaube ich eigentlich nicht so. Amerika ist natürlich auch dabei, die machen auch sehr viel mit Beneficials und die arbeiten, ja, auch sehr stark in den Bereichen. Gibt es auch sehr viele Nützlingsproduktionen und sowas.
Jetzt bist du ja auch schon länger dabei und deine wievielte EPM-Messe ist das jetzt?
Oh, das ist
Fangfrage.
Fangfrage. Das ist, glaube ich, schon meine. Wir sind ich bin jetzt. Das sind dann 33. Du musst das schon fast sein.
Okay.
33 Jahre. Ja.
Ich glaube, wir waren von Dataflow ja auch lange immer hier im Messestand. Ich habe es auch nicht gezählt, wie viel ich mal, bestimmt auch schon 15 Mal letztes hier gewesen. Findest du, dass sich die Messe verändert hat in den letzten Jahren?
Ja, also die Messe hat sich schon sehr verändert. Ne? Wenn ich an die ersten Jahre denke, da war die klein, 2 Hallen. Und irgendwann sind wir dann ja mal bei 11 Hallen gewesen. Ne? Das war ja teilweise an einem Tag gar nicht mehr abzulaufen. Das war schon Wahnsinn. Und momentan ist es so, dass sie, ja, ist vielleicht momentan auch nach den Corona-Jahren jetzt vielleicht auch so ein bisschen geschrumpft, sage ich einfach mal, ein bisschen krass. Aber die Zeiten ändern sich auch, das muss man halt einfach mit betrachten, wenn ich mal an Betriebe denke, die mittlerweile auch Hausmessen machen und sowas, na, da wird natürlich auch überlegt, na, muss man noch unbedingt in die Richtung gehen oder muss man das vielleicht ein bisschen reduzieren und mehr in andere Bereiche gehen? Was mich überrascht hat, ist zum Beispiel, dass ganz große Firmen, mit denen ich jetzt vor ein paar Tagen mal gesprochen habe, dann auch Influencer ins Haus einladen und da richtige Shows abziehen. Ne? Und da war ich also von den Socken. Ne?
Ja.
Sie haben gesagt, richtig Räumlichkeit mit Sofas und Pipapo, was dazu gehört, ne? Bei diesen, da habe ich gestaunt.
Und jetzt für euren Stand selber, war das so von ersten Auftritten bis jetzt, kann man da irgendwie sehen, dass sich da irgendwas verändert hat?
Ja, Skepsis natürlich.
Wahrscheinlich, ne?
Also wenn ich an unseren ersten Stand denke, das war ein ganz mini kleiner Stand,
ne,
so gerade mal so zwei Ständer mit so Panels und sowas, ganz hinten in der Ecke in Halle 2, das weiß ich noch wie heute. Und das erste Mal da und das war dann sehr gefragt und das war richtige Menschenmassen da drumherum. Und bin ich dann am Sonntag nach Hause gekommen. Die war ja damals übers Wochenende,
genau,
die Messe. Ja. Und da bin ich nach Hause gekommen und da lagen dann so Faxe, wir sind an euren Stand nicht rangekommen und haben noch ein paar Fragen. Da habe ich gedacht, hoppla, das klingt ja total toll, das muss jetzt aber erstmal jedem im Betrieb zeigen. Ja. Das war so der Anfang, das fand ich dann schon ganz klasse und das ist dann immer weiter gewachsen. Wir sind auch immer weiter nach vorne gerückt und irgendwann da ganz vorne gelandet, wo wir jetzt sind.
Ja.
Und der Stand ist ja schon für unsere Verhältnisse relativ groß und wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, nicht nur Produkte anzupreisen, sondern auch eine Aufklärung zu betreiben. Das machen wir sehr intensiv mit unseren ganzen Informationstafeln. Und das zahlt sich bis heute in dem Sinne auch aus, als dass wir sehr stark angelaufen werden von Auszubildenden, von jungen Gesellen, von Meistern. Und die sich diese Tafeln durchlesen und Fotos machen und Videos aufnehmen und sowas und sich da informieren. Und wird immer noch sehr gelobt. Ne? Und das finde ich persönlich sehr, mich freut das sehr, weil ich sehr dahinter stehe und finde das viel schöner, als wenn man so große Wände mit so großen Produktfotos macht. Aber das ist halt auch eine individuelle Sache.
Ist ja auch schon, also die ganzen Berufsschulen und so weiter gehen ja auch hier zur Messe.
Ja.
Dann hat man, finde ich, auch schon so eine Art Bildungsauftrag letztendlich. Ne?
Ja, so haben wir das immer aufgefasst und ich glaube, das ist uns auch gelungen.
Ja.
Jetzt hatten wir ja vorhin schon dein Beispiel mit dem Glaskasten, mit den Glasröhrchen und jetzt sagtest du, viele Leute, die gerade in der Berufsausbildung sind oder in der Fortbildung sind, die kommen zu euch. Wie früh sollte man Menschen mit dem Thema begegnen und wie?
Wenn wir von der Ausbildung sprechen oder beziehungsweise vom Gartenbau sprechen, dann würde ich sagen, mein Wunsch ist, wir müssen in den Kindergärten anfangen. Das habe ich schon gemacht, wo meine Kinder im Kindergarten waren. Da habe ich einen Hummelkasten mitgenommen und das gezeigt. Das war unheimlich gefragt. Da war ich der Showmaster dann. Ne? Und das hat mir auch Spaß gemacht, all die kleinen Kids. Und wenn die dann das Brummen und Summen und die Hummeln gesehen haben, die im Gartenbau eingesetzt werden zur Bestäubung oder die kleinen Schlupfwespen und da mal durch Mikroskop gucken konnten, das war...
Ja. Erlebnis, ne?
Erlebnis für die und das sollte man in Schulen weiterführen und dazu gehört diese ganze Aufklärung, was wir vorhin schon mal besprochen haben, naturnahe Gärten und sowas, ne? Das ist, da muss man die Leute auch für begeistern. Meine Kinder schauen auch sehr gerne Instagram oder machen gerne Instagram, aber sie haben immer noch, sie sitzen auch wahnsinnig gern am Teich und die haben bei uns da im Sommer holen die da 60, 70 Molche raus, als kleine Kinder noch oder sowas und haben die da dann betätschelt und gemacht und das war, ich finde, das gehört einfach dazu. Ne? Dann lerne ich Natur, dann lerne ich Garten, dann lerne ich Gegner, Schädlinge und Nützlinge kennen und was Besseres gibt es nicht.
Da kommt der Nachtzug schon wieder.
Ja, fährt jetzt zurück.
Schweizer, ha?
GDL kommt von den Gesprächen zurück. Aber das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man da früh anfängt und das auch mitnimmt. Und dann geht's in der Ausbildung weiter. Und mich freut das, wenn ich jetzt auf der Messe auch Lehrer sehe, die in den Prüfungsausschüssen mitsitzen und die mir dann erzählen, die Nützlinge, das gehört heute einfach, das ist Standard, das gehört mit zur Abfrage dazu. Und da muss der Meister oder der Techniker, der muss da Rede und Antwort stehen, wenn er gefragt wird, was bezüglich der Nützlinge und Schädlinge los ist. Das gehört einfach fest zum Standardprogramm.
Was habt ihr noch in Zukunft geplant? Gibt es noch irgendwelche neuen Nützlinge oder welche Herausforderungen seht ihr da?
Das ist immer die erste Frage auf der Messe. Was habt ihr an neuen Nützlingen?
Das machen wir jetzt als letzte Frage.
Ja, das ist okay. Aber neue Nützlinge gibt es immer wieder irgendwie. Es ist natürlich schwierig, diese neuen Nützlinge zu integrieren, weil da bestehen auch sehr harte gesetzliche Vorgaben. Wir haben ja mittlerweile viele Nützlinge, die auch... Also Schädlinge und Nützlinge, die auch überwandern, invasive Arten. Und das ist natürlich schon etwas schwierig, dann solche Arten, die eigentlich positiv wären, aber die nicht in dem Sinne, wie wir es gerne hätten, anerkannt werden, sondern da sind viele Hürden aufgebaut, dass wir die gar nicht einsetzen dürfen hier. Und das ist ganz, ja fast schon sarkastisch, das Ganze, weil ich habe Betriebe, die züchten Paprika, nee, züchten nicht, die pflanzen Paprika, große Betriebe, haben ein Riesenproblem mit irgendwelchen Reiswanzen oder Baumwanzen oder sowas. Die Pflanzen gehen kaputt. Dann ist es so, dass dort sogar der Nützling, der gleich mitgebracht wurde, schon drinne ist. Samurai-Wespe oder sowas, ne? Die eigentlich diese Tiere bekämpft.
Hört sich gefährlich an.
Und ja, hört sich gefährlicher an. Sie ist halt auch sehr wirksam, aber sie ist eingeschleppt und wir dürfen diese Nützlinge nicht einsetzen. Gesetz. Und für sowas kämpfen wir, aber das ist sehr, sehr schwer. Da spielen viele Institutionen mit rein, die da ihr Veto einlegen. Ich bin schon dafür, dass man das Ganze beachtet, ob wir invasive Arten wirklich zulassen wollen. Das ist richtig, das zu begutachten. Aber irgendwann, wenn diese Nützlinge oder die Schädlinge erst kommen und die Nützlinge dann nachwandern bzw. mitgebracht werden, dann sind sie ja da. Die Samurai-Wespe, die ist in 5 Bundesländern bereits nachgewiesen worden, weil sie natürlich gekommen ist. Dann muss ich irgendwann auch anfangen zu überlegen, ob ich diese Tiere nicht vielleicht auch doch dann einsetzen kann, damit ich die Gartenbaubetriebe rette. Die haben da teilweise existenzielle Probleme. Also ziemlich hart.
Glaubst du, das wird nicht langweilig, dein Job, wegen solchen Sachen?
Also ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht. Ich habe da sehr viel Lust zu, ich arbeite sehr gerne und mir bringt das mit den Nützlingen sehr viel Spaß, mache ich auch schon lange genug und ich kann da gar nicht genug kriegen und also das muss man jetzt nicht im übertriebenen Sinne sehen, aber ich habe einfach auch Spaß daran und dass wir den Gartenbau so weit gebracht haben, dass die so viele Nützlinge einsetzen und so gut mit uns zusammenarbeiten, das ist schon eine tolle Sache. Immer wenn ich in Gartenbaubetrieben bin und mit den Gärtnern spreche oder die hier auf der Messe treffe, die ganzen Produktionsgärtner, das ist einfach, das bringt mir Spaß. Ist meine Welt.
Sehr schön. Das nehmen wir als Schlusswort.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und für deine Zeit auf dieser Messe, dass du
gerne
für uns genommen hast. Und ja, wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg für die weiteren, ja.
Jawohl. Ich bedanke mich auch bei euch.
Danke.
War sehr schön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.